zieht weiter. Der Strom ist noch da. Die Podcastaufnahme läuft.
Das war Heikos Haiku, Folge 121 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir haben heute ein Datum wie gemalt für Folge 121. Die nehmen wir nämlich auf am 22.02.2022. Gott, jetzt komme ich hier schon ins Schlingern, Heiko. Wenn wir nicht schon uns so lange kennen würden, müssten wir heute geheiratet haben.
Ein episches Datum.
Das könnte
Datum,
sogar ja, ich mir merken, glaube ich.
Ich habe gelernt, es gibt Politiker in diesem internationalen Business, die auf solche Jahreszahlen stehen.
Ne? Politen finde ich aber auch
Politen,
schön.
Diese kleinen russischen Politen namens Putins.
You're giving me a hard one. Gleich zu Beginn willst du damit machen? Ich habe von Heiraten geredet und du redest von Invasionen. Also
ja, I'm sorry, du hast die Vorlage so geliefert mit den vier Zweiern im Datum.
Du kannst nicht gewinnen, nee, so oder so.
Ja, 22, du verlierst auf jeden
2022,
Fall.
Aber wir müssen gucken, dass wir uns wieder finden, weil wenn wir weiter so stammeln, so oft können wir gar nicht anfangen. Genau.
Nö, ich würde sagen, wir bleiben auch einfach jetzt mal drin und lassen die Aufnahme einfach laufen und sagen, schönen guten Abend, liebe Welt da draußen. Datum hast du ja schon angemerkt. Wochentag, was haben wir für einen Wochentag? Ich bin so lost. Dienstag, ne?
Dienstag.
Ja, verrückt. Ja, hoffentlich wird die Welt sich nicht allzu lange an dieses Datum erinnern. Denn es ist ja alles nicht so schön, was da gerade in der Ukraine passiert. Aber um da mein komisches Thema von eben noch ganz schnell zuzumachen, scheinbar hat der gute Herr Putin so ein Faible für so komische Zahlen. Ja, und
hat er schon mal so eine Schnapszahl sich ausgedacht?
8.8.2008 hat er, glaube ich, auch irgendwas gemacht. Und es reimt sich sogar. Junge, was sich reimt, ist gut.
Ja, war es das auch?
Ich glaube, es war auch.
Ich versuche mich zu detoxen gerade, also seit gestern Abend, ich habe heute früh mal in die Nachrichten geguckt, habe festgestellt, noch kein Einmarsch, wenn ihr das hier hört, kann natürlich alles anders sein, wie gesagt, wir sind hier Dienstagabend unterwegs und dann habe ich aber auch eigentlich den ganzen Tag über möglichst wenig davon mir zu Gemüte geführt, weil genau, mein Gemüt ist eh schon strapaziert genug mit... Dingen, über die wir heute nicht reden.
Nein, ich werde das Thema auch gar nicht so breit walzen. Aber um bei dem 8.8.2008 zu bleiben, Kaukasuskrieg 2008 war ja auch so ein russisches Ding. Ne? 1. August bis 12. August und am 8.8. ist da, glaube ich, ganz viel passiert. Von daher ja schon strange. Aber gut, so ist das. Hoffen wir, dass es alles gut ausgeht und dass es nicht allzu viel Porzellan da unten zerdeppert wird.
Lass uns auf die gute Seite wechseln, Heiko. Es gibt was zu feiern.
Ja.
Und zwar so, dass ich mich hier gleich wegwerfe, aber alles gut. Ständchen, singen wir ein Ständchen für Pumuckl.
Wir singen kein Ständchen.
Wir singen besser nicht. Das glaube ich. Wir verlieren schon so Hörer wahrscheinlich durch Gelaber. Das müssen wir jetzt nicht durch Gesänge noch forcieren.
Nein, das will doch keiner hören.
Pumuckl wird diese Woche 60 Jahre alt.
Ja, trotzdem mal. Happy Birthday an den kleinen Kobold.
An den kleinen Kobold. Hurra, hurra, hurra. Überleg gerade, ist Pumuckl allgemein gut? Kennt deine Tochter Pumuckl?
Ja, klar.
Natürlich, weil du sie damit ver...
Ja, sicher, nein. Pumuckl ist glaube ich, das ist so wie...
Ist immer noch?
Jetzt nicht mehr so. Ich glaube, wenn sie irgendwann mal beim Zeppen drüber fällt, dann guckt sie auch mal eine Runde. Aber ich glaube, die harte Pumuckl-Zeit ist erstmal vorbei.
Aber das gab sie zumindest, das gibt sie noch. Also es ist nicht so wie Flipper oder Lassie, wo sie dich dann bloß ungläubig anschaut wahrscheinlich.
Richtig.
Und keine Ahnung hat, was du meinst. Und Pumuckl ist immer noch ein Thema, auch bei den jetzt noch jungen Leuten.
Also Pumuckl wird 60 und man muss sagen, es ist eine der Figuren im Fernsehen und im Hörspiel, die extrem gut gealtert ist. Denn Pumuckl ist ja eigentlich fucking zeitlos, oder?
Würde ich so sagen.
Ja.
Pumuckl altert nicht.
Und ich muss ja auch gestehen, als ich damals nach München gezogen bin und da ein bisschen rumgelaufen bin und so bei dem einen oder anderen Hinterhof, musste ich auch ab und zu mal an Pumuckl und seinen Meister Eder denken. Denn ohne Witz, gerade hier Krockenbachviertel und so, hat mich schon sehr, sehr viel mehr daran erinnert. Und das sind Kindheitserinnerungen, die gehen halt auch nicht verloren. Ne? Und Pumuckl ist einfach immer noch cool. Ne?
Gedreht wurde er aber in der Au. Okay. Aber anderes Thema. Mhm. Ich glaube, das Haus steht auch gar nicht mehr. Das haben sie eingerissen.
Ja, das ist, glaube ich, irgendein schicken Immobilienprojekt.
Ja, in der Gegend da unten kein Einzelfall. Und ich habe irgendwann mal einen Bericht über das Pumuckl-Haus gesehen. Das stand ohnehin schon kurz vorm Abriss und hat ein bisschen schaurige Vergangenheit, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben sie da auch schon mal eine Leiche gefunden, die während der Leerstandzeit da, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Mord war oder einfach nur jemand, der da sein Ende, also die Location war eigentlich gar nicht so nice, aber trotzdem haben sie es geschafft und das habe ich von mehreren Nicht-Münchnern schon gehört, dass die einen Besuch in München immer mit Pumuckl verbinden oder immer, gerne.
Ja, ist wieder. Ganz, ganz, ganz positive Erinnerung für viele Menschen natürlich und es ist, ja, das ist schon ein legendary Kobold, der Kleine.
Ja, obwohl er ja ein bisschen in Kritik geraten ist in letzter Zeit, weil richtig politisch korrekt verhält er sich nicht und er trinkt Alkohol, er mag Bier. Das stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Kobold, den wir in der Form unseren Kindern zumuten können? Oder tragen die da bleibende Schäden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles noch im Rahmen der künstlerischen Freiheit, ja, die da vonstatten geht.
Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, dass man sich jetzt selbst für Pumuckl vermeintlich rechtfertigen muss, ist halt traurig, dass es tatsächlich Leute gibt, die meinen, aus diesen Gründen könne man Pumuckl nicht mehr mit den Kindern konsumieren lassen.
Okay, sehe ich hart mal nicht so. Nein, ich glaube, Pumuckl kannst du einfach immer guten Gewissens deinen Kindern servieren. Das ist gar kein Ding.
Und weißt du, was ich gerade gemacht habe, weißt du natürlich nicht. Ich habe Hans Klarin nachgeschlagen und festgestellt, dass die Stimme von Pumuckl auch schon tot ist.
Ja, aber schon länger.
Ja, seit 2005.
Ja. Nee, das hatte ich damals irgendwie so am Rande mitbekommen.
Seit 17 Jahren. Das heißt aber wiederum andererseits, vielleicht, dass wir sicher sind vor Nachproduktionen. Weil das kann nur komplett in die Hosen gehen.
Ich glaube, da ist nie viel veranstaltet worden. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. An der Stelle würde ich gerne mal an unsere Freunde von den Kack- und Sachgeschichten verweisen. Und die haben nämlich eine ganz tolle Folge zum Pumuckl gemacht, die hast du mir damals empfohlen, glaube ich sogar.
Mhm. Ich glaube, damit ging dein Kack- und Sach-Scheiß los.
Richtig, richtig. Ja, genau, da ging mein Fanboy-Tum für Kack und Sach los. Und die haben Pumuckl ganz, ganz toll beleuchtet. Vielleicht manchmal ein bisschen überzogen, ob er jetzt in welcher Ausbaustufe er jetzt ADHS hat oder nicht. Da kann man sich ja nochmal drüber streiten. Aber sehr viel, also sehr, wirklich und sehr, sehr viel.
Ob Meister Eder bipolar war oder nicht, also das war, glaube ich, der Moment, wo ich kurz beim Abschalten war.
Ja, muss man ihm aber zugestehen. Dafür kriegt man da ganz, ganz viele wirklich harte und gute Facts rund um Pumuckl geliefert. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Jungs auch drüber geredet haben, dass in dem Haus, wo Pumuckl gedreht wurde, kurz vorher irgendwie auch ein Obdachloser verstorben ist und erstmal den ganzen Leichengeruch und sowas da rausmachen mussten. Und
damals war es nicht so. Daher meinst du?
Könnte sein.
Nee, ich glaube, ich habe es nachgelesen irgendwann mal. Okay. Aber egal.
Ich habe mein Halbwissen nur aus Podcasts. I'm sorry.
Ja. Ich lese auch manchmal.
Das ist auch ein cooles Konzept mit dem Lesen. Das sollte ich vielleicht auch mal wieder tun. Aber Pumuckl, nein, das ist immer, ich glaube, immer noch eine tolle Bank für die Kinder. Und einfach schöne Geschichten, die da erzählt werden. oder?
Ja, und wenn selbst wenn nicht, bleibt er für immer in unserer Erinnerung.
Natürlich, natürlich.
Mhm. Der kleine diese dummen Kobold. Kinder da draußen, sollen doch die Kinder hören, was sie wollen. Ändert nichts dran.
Ah, da, ich könnte jetzt Sachen erzählen, was die Kinder gerade so alles da draußen hören im Alter von 10, 11 Jahren. Du machst dir kein Bild. Ja.
Da geht dann aus Kinder, den dann nicht, sie nicht, aber es ist wahrscheinlich alles wieder neu. Ne?
Kennst du die drei Ausrufezeichen?
Ich hätte jetzt, wenn ich nicht wüsste, dass du mich gerade irgendwo hinführen willst, hätte ich gesagt, das heißt die drei Fragezeichen, lieber Heiko.
Das dachte ich auch, als meine Tochter mir die ganze Zeit von den drei Ausrufezeichen erzählt hat. Aber es ist in der Tat ein Hörspiel über Mädchen, die Fußball spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Oh, auch irgendwelche komplett Tonnen. Verrücktes Konzept.
Ja, auf jeden Fall Mädchen und die erleben was. Und das sind halt die drei Ausrufezeichen, nicht die drei Fragezeichen, weil das waren ja alles nur Jungs und das ist dann auch nicht mehr genderkonform. Und so schließt sich dann der Kreis. Ja. Das ist aber wirklich ein schön gemachtes Hörspiel. Ich habe da schon die ein oder andere Folge so beim Einschlafen mit der Kleinen gehört. Aber ja, am Anfang war ich sehr irritiert mit den drei Ausrufezeichen. Ich bin ja froh, dass Pumuckl auch keine weibliche Gesellschaft bekommen hat, so offiziell. Ich glaube, es gab mal so die Ansätze, aber...
Es gab mal einen Bruder von Pumuckl, Puwackel. Und es gab, das war, habe ich dann aber nicht mehr wirklich konsumiert, weil das hat mir nicht gefallen, noch so... wie heißen die Recaps? Folgen die der Pumuckl, Meister Eder im Chiemgau oder auf dem Chiemsee mit dem Klabauter-Kobold.
Ach ja, ich erinnere mich dunkel dran, dass es so eine Kobold-Sidekick-Geschichte gab, ne?
Ja, aber ich denke, das habe ich verweigert.
Ja, Dito, ausgebrandet. Ja, nur the original one, the real one. Der Kuhbuckel.
Kuhbuckel?
Ich glaube, Meister Eder hat ihn am Anfang immer Kuhbuckel genannt. Ganz am Anfang. Kuhbuckel, weil er sich Pumuckl nicht merken konnte. Irgendwas war da. Egal. Happy Birthday, kleiner Mann. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.
Ja, noch ganz, ganz lange. Mhm. Und in denen unserer Hörer und Hörerinnen auch.
Jawohl, jawohl. Hans-Karin und wie heißt der? Gustl? Nein.
Doch, Gustl Beierhammer.
Gustl Beierhammer, glaube ich, war irgendwie bei Sedelhammer. Das war ein anderer, der mit Sedel anfängt.
Sedelmeier.
Ja, der hat einen anderen Kuhbuckel gehabt.
Der hat, darf man über den reden? Ich weiß es gar nicht. Den habe auch ich mal in Persona getroffen, weil der war ja immer, ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, woran oder wie der Walter Sedelmeier gestorben ist, zu Ende gekommen ist.
Weißt du, ist er nicht erschlagen worden? Mhm. Ich war gerade nicht sicher, ob das der Mooshammer ist auch erschlagen worden und beide waren, glaube ich, schwul, oder?
Ja.
Ja, crazy.
Und ich verwechsel den Mooshammer mit dem Sedelmeier gerade. Ich bin doof. Also lass uns einfach
durchgemischt. Egal. Ja, Münchner Prominenz at its best.
Der Mooshammer war es. Der hat mich mal aus seinem Jaguar oder nee, ich glaube, es war ein Rolls-Royce angesprochen, aus einem dunkelgrünen Edelfahrzeug, gegenüber vom 60er-Stadion.
Jetzt wird's interessant. Hattet ihr Geld?
Nee, geboten? Das war's auch schon. Soweit, ich habe die Verhandlungen, du weißt, ich bin ein schlechter Vertriebler, ich habe die Verhandlungen vorschnell abgebrochen.
Bist umsonst mitgegangen.
Weiter, aber der hat, also drum glaube ich den Geschichten auch, die es da gibt, der hat tatsächlich, also von der Logistik her, für die noch nie in München waren, der wohnte in Grünwald, was so ein bisschen südlich von München ist, und wenn man dahin will, dann fährt man normalerweise die Grünwalder Straße, und jetzt läutet es schon bei vielen Fußballfans entlang, und da steht nämlich das 60er-Stadion, das heißt also 60er-Stadion und immer geradeaus, dann bist du irgendwann in Grünwald. Und da hat er sich unter anderem immer wieder mal Gesellschaft für den Abend gesucht. Ja, bis es halt dann mal die komplett, jetzt habe ich es gefunden, Folge 161 von den Kack- und Sachgeschichten.
Meister Eder und sein Pumuckl. Vom Herr Mooshammer, mein Freund, ja.
Genau, und der hat da eben Leute kennenlernen wollen und sie angesprochen. Und unter anderem auch einmal mich, aber ich habe wahrscheinlich sofort im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und war.
Oh, schönes
Bild. Drum endet die Geschichte an dieser Stelle auch schon. Ja. Aber ja, drum, Kinder, ne? Achtet doppelt gut drauf.
Zu wem ihr ins Auto steigt.
Mhm. Ja.
Ja, verrückt. Aber gut, was hatten die Menschen, die so auf der Suche waren, damals für Chancen gehabt, außer random sich schlau zu machen und zu fragen? Also, Internet gab's ja nicht, ne? Die ganzen Online-Dating-Geschichten gab's nicht.
Ja, aber ich meine, die Menschheit bestand ja auch schon vor Online-Dating.
Ja, natürlich. Aber so für den schnellen Snack zwischendurch, ja.
Gibt's die einschlägigen Etablissements, aber vielleicht wollte er da aus Gründen nicht rein oder I don't know.
Das für Prominenz dann, glaube ich, auch mal schwingen. Ja, alles verrückt. Ja. Ich bin ja froh, dass du nicht zu ihm ins Auto gestiegen bist und somit auch noch hier bist und nichts passiert ist.
Mhm. Ja, genau, drum bin ich, nein, wahrscheinlich hätte er mir nichts getan und ich habe ihm auch nichts getan und so ist alles gut. Oh Gott, wie kriegen wir hier die Kurve raus? Ey, gute Nachricht, weiter im Text. Alko, vermisst du Olympia schon?
Ambivalentes Thema. Bin ich echt ein bisschen gespalten. Die ersten 3 oder 4 Tage habe ich in der Tat sehr viel Winterolympiade geschaut. Was mich mehr angesprochen hat als gedacht. Dann war so ein paar Tage, habe ich es irgendwie auch nicht geschafft und hat mich noch nicht so interessiert. Und ich glaube, die letzten 2 Tage habe ich noch ein bisschen reingeguckt. Und die Deutschen mit Rang 2 auf dem Medaillenspiegel, die waren ja nicht unerfolgreich.
Erstaunlich, gell?
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und ich glaube, von allen erkämpften Medaillen waren 60 oder fast 70%. Ich glaube, 60% waren aus Eiskanalsportarten wie Bobrodel und wie heißt dieses Kamikaze-Ding? Skeleton, genau.
Voran. Skeleton. Ja, aber ansonsten nichts, gell? Biathlon haben sie am letzten Tag eine Medaille geholt.
Ja, da gab's auch die Damenüberraschung, glaube ich, so ein bisschen mit Bronze für die Staffel und eine einzelne Goldmedaille, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ansonsten ist, glaube ich, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben im Biathlon, Männer wie Frauen.
Oh. Skispringen war auch nicht so wie erwartet.
Ja, richtig. Da war, glaube ich, ein bisschen Pech mit dabei, was den Wind anging beim männlichen deutschen Springer. Ich glaube, die
vom Mixed. Dieses Anzug-Thema.
Genau, das war ja das Mädel aus der Mixed-Geschichte, ne, wo der Anzug angeblich zu groß war und somit zu viel Auftrieb und aber hast nicht gesehen, auch sehr unschön eigentlich.
Ja, ich meine, wenn halt so ein Kontrolleur amok läuft und von ich weiß nicht, wie viele Nationen angetreten sind, aber 5 hat er gleich mal disqualifiziert, weil das kann.
Ja,
okay.
Ich meine, die springen ja nicht, das sind ja auch alles keine Dummbatze und wissen ja normalerweise schon, was sie tun. Und ja, egal, ist eines der vielen Fragezeichen, die mit diesen Olympischen Spielen ja auch verbunden sind.
Auf die anderen gehen wir nicht ein, oder?
Nein. Ein Punkt würde ich gerne noch machen, weil das, muss ich sagen, hat mich zusätzlich zu der, ich meine, gut, der Herr Bach, ne, ist ja jetzt eh keine anerkannte Richtgestalt. Nein, Richtgestalt ist er schon, aber ich glaube, für jeder.
Müssen wir erklären, wer das ist? Der Herr Bach.
Der Herr Bach, der
Thomas Bach.
Thomas Bach,
Vorsitzender. Der macht kein nichts mit Blüten. Er hat nichts mit Blüten und auch nichts mit Noten und Musik zu tun.
Herr Bach, nein, das ist der Chef des IOCs, ne, des Internationalen Olympischen Komitees, das für die Vergabe der Spiele zuständig war. Und jetzt war er ja schon ein paar Mal.
Ja, und die Vermarktung.
Und die Vermarktung, Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen? Die passendfindende Vermarktung, ja. Unglaublich. Hat er eh schon nicht ganz so gut abgeschnitten in der Bewertung, dadurch, dass die Spiele überhaupt nach Beijing vergeben wurden.
Außerhalb von China hat er nicht so gut abgeschnitten.
Richtig.
In China haben sie ihm Bronzestatuen hingestellt.
Ja, Bronze ist der dritte Platz, doch Kacke. Um beim olympischen Sprech zu bleiben. Nein, mit Sochi in Russland hat er sich, glaube ich, schon nicht wirklich Freunde gemacht. China ist jetzt nochmal so eins oben drauf gesetzt. Und das Ganze ist ja noch nicht schlimm genug. Nein, er hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander quasi die Paralympics geskippt. Das heißt, die Handicap-People-Veranstaltungen und Wettkämpfe werden quasi.
Die normalerweise immer im Anschluss an die normalen Olympischen Spiele stattfinden.
Ja, und das hat er jetzt bei der Sommerolympiade hat er schon quasi einen Haufen drauf gemacht und ist frühzeitig abgereist. Und jetzt bei den Winterspielen ist gleich in Grün, nein, in Weiß, weil, nee, Weiß ist ja auch nicht braun, da liegt ja kein richtiger Schnee. Ganz also auf jeden Fall hat er sich wieder aus dem Staub gemacht und hat sich nicht mehr dazu herabgelassen, die Eröffnung der Paralympics quasi mitzugestalten. Und das ist ein,
also
das
die, ich schon die sehr, finden sehr statt, aber er ist weg. Er moderiert da nichts mehr und sollen die gehandicapten Leute machen, was sie wollen, sollen die ein bisschen rumspringen, aber die bringen nicht genug Geld, interessiert ihn nicht.
Ja.
Er muss jetzt chinesische Tennisspielerinnen treffen oder wichtige, wie hat Boston gesagt, ich habe Besseres zu tun.
Ja, der muss die 300 Millionen neuen chinesischen Skifahrfans dann jetzt begrüßen. Mhm. Für die er mitverantwortlich war, dass sie jetzt auch am Start sind. Ja, verrückt, einfach verrückt. Aber das ist, ob Fußball oder Olympia, ist ja überall. Crazy, crazy, crazy. Von daher, Olympias Why, okay, es war nett. Zwischendurch nachts habe ich irgendwann meine Liebe zum Eisstockschießen wiedergefunden. Wie heißt Curling? Hochspannender Sport. Also strategisch, taktisch interessant, aber irgendwie so ein ganzes Match kannst du ja auch nicht angucken. Ja. Das geht nicht.
Ja, wahrscheinlich muss man das Detail lieben können, dann fällt es einem einfacher. Ich habe tatsächlich aktiv live so gut wie gar nichts mitbekommen oder gar nicht konsumiert. Hier und da eine Zusammenfassung in diesem Internet oder in den Tagesthemen oder das hat mir dann auch gereicht. Mich hat's überhaupt nicht wirklich gezogen. Selbst, also was ja eigentlich schon ganz geil ist, sind so diese neueren Disziplinen wie wie heißt es, Freestyles Skispringen oder dieser verrückte Scheiß.
Wir haben einen komischen Begriff, Swoopy, aber ja, ich weiß, was du meinst, quasi über mehrere Rampen mit irgendwelchen,
ja,
360s und so weiter. Gibt's ja für Skier und für Snowboard, glaube ich.
Dann gibt's noch irgendwelche Ski-Alpinen, wo du es gerade ansprichst, Wettbewerbe, die ich auch nicht kapiere, wo sie in Vierergruppen hintereinander, übereinander, durcheinander fahren.
Cross irgendwas, ja. Das sind wir, glaube ich, auch Dritter geworden, oder? In so einem Fotofinish.
Nee, ich glaube, die Dritte ist disqualifiziert worden und dann ist die Deutsche auf Platz 3 so gerückt.
Irgendwie sowas, ja.
Aber ich habe es nicht kapiert.
Der Snowboard habe ich mir in der Tat ein bisschen angeguckt, sowohl auf dieser Swoopy oder auf dieser Mehrfachschanzen-Trickgeschichte als auch in der Halfpipe. Fand ich höchst interessant, war echt cool anzuschauen. Aber auch da hat es natürlich ein paar Jungs und Mädels hart hingeredet aufgrund der
Winde. Da habe ich Bilder gesehen, genau. Da die haben die Wettbewerber durchgeboxt auf Biegen und Brechen, brutal, trotz Wind. Und brutal. Dann sind ein paar ungeplante Stunts zusätzlich dazugekommen.
Mhm. Das hat auch
sehr
schmerzhaft ausgesehen, was da passiert ist.
Der schöne Teil, aber wenn du halt dann auf der anderen Seite siehst, dass für diese, waren 17 oder 18 Tage, ganze Landstriche, dass ein Naturschutzgebiet umbenannt, umgebaut wird, dass da Rampen in unbefleckte Natur gehauen werden, dass es da keine einzige eigene Schneeflocke gab, sondern alles quasi künstlich, also alles an Schnee künstlich erzeugt worden ist und das natürlich auf Kosten von Wasser, was in China ein seltenes Gut ist.
Gut, ja.
Knapp ist gut. Also, aber das machen wir dann bei der Polit-Gadget-Funk, unserem Nebenprojekt, das wir dann in Kürze launchen und der Welt vorstellen werden. vielleicht nicht so gut für hier.
Vielleicht noch ganz kurzer Konsumtipp oder Tipp zum Anschauen. Es gibt eine Reportage vom Felix Neureuther, heißt er, glaube ich. Ja, der Sohn von den Erfolgsskifahrern, genau. ARD-Mediathek, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dabei betrachtet er oder beleuchtet er auch mal so ein bisschen die Investition, was es alles gekostet hat, was generell auch was Gold quasi oder ein Medaillenrang für die deutschen Athleten dann auch bedeutet in Form von, ja, einfach Sicherung des Grundeinkommens und
Fördergelder, klar.
Fördergelder, natürlich. Und in dem Zuge haben sie auch mal ausgerechnet, was quasi eine Fahrt pro Nation auf dieser Bobbahn kostet, dann runtergebrochen, weil in Summe waren es dann, keine Ahnung, 500 Fahrten und bei X Milliarden haben sie halt mal einfach runtergebrochen, was dann eine Fahrt gekostet hat. Krasse Zahlen, aber eine sehr, sehr gute Reportage, ja.
Zumal ja davon auszugehen ist, dass da nicht mehr allzu viele Bobs runterbrettern werden. Wenn jetzt vielleicht die
Nicht?
Paralympics noch, weiß ich nicht, ob die noch Bob-Wettbewerbe auch austragen. Warum eigentlich nicht? Grundsätzlich.
Ja, die haben
Aber
auch Disziplinen im Eiskanal, klar.
schon, oder? Ja,
ja,
klar.
klar.
Aber danach ist da erstmal Schicht im Schacht.
Ja, so wie bei vielen Olympia-Anlagen im Nachhinein, ne?
Olympia-Anlagen, guck da, im Amazonas stehen immer noch Fußballstadien von der WM in Brasilien. Das gleiche in Südafrika. Ja, da holt sich jetzt die Natur ihre Stadien wieder zurück, aber Hauptsache, wir haben die für zig Millionen da aus dem Nichts hochgestampft. Also wir, ja,
Ja, die
der
Menschheit.
Südafrikaner in dem Fall, weil das IOC schreibt ja nur vor, das sponsert ja nicht und zahlt auch nicht,
Nee.
sondern das obliegt dann dem Austragungsort oder im Falle der UEFA und der FIFA dem jeweiligen Land.
Ja, war aber wohl
Ja.
auch vom Gesamtpaket her mit dieser Olympia-Blase, die die chinesische Regierung da extra geschaffen hat, war es, glaube ich, für die Athleten auch nicht so die, naja, die einfachste Veranstaltung oder die
Die
schönste.
waren hart, hart. Ich glaube, es gab zwei Blasen und zwischen denen durftest du auch nur ganz, ganz bedingt wechseln und wurde sehr groß darauf Wert gelegt.
Ja,
Ja.
aber
Ist
gut.
egal.
Gut, so ist das eben mit diesen Spielen. Wir freuen uns alle auf die WM in Katar an der Stelle. Ne?
I hardly can wait for it. Ist es jetzt schon dieses Jahr? Wir haben ja auch.
Nee,
Ja,
oder? Ist das
ja?
dieses Jahr schon? Echt? Ach so, aber der stimmt ja, dieses Jahr erst dabei im Winter, ne? Also bei uns im Winter.
Kurz vor Weihnachten, ja. Das
Oh yeah.
ist so tückisch, weil wir immer von die WM nächstes Jahr geredet haben. Aber
Ja, durch die
dadurch,
verschobene
dass.
EM ist die Wahrnehmung eh wieder eine andere und da die letzten 2 Jahre gefühlt eh nicht existent waren.
Sind wir jetzt schon in 2022 und dieses Jahr im Winter haben wir eine Fußball-WM in Katar. Das wird ein Mords drum, gar nicht wieder. Das ist, ich kann es ja gar nicht erwarten.
Ach,
Super.
meinst du, die
Super.
spielen diese WM dann auch in diesem Metaverse nach, so mit VR-Brillen auf dem Kopf oder so?
Ja, bestimmt. Bestimmt gibt es da irgendein Pongdong.
Ein
Aber
Pendant, das heißt doch, egal.
glaubst du, da darf dann jeder mitspielen oder musst du ein Metamate sein, um eingeladen zu werden?
Ich glaube, das ist erstmal die Beta-Phase geht an die Meta-Mates.
Die Metamates. Nee, von einem durchgeknallten zum nächsten. Oder wie wollen wir jetzt diesen Themenwechsel umschreiben? Mark von und zu Kerberg. Oh, der war gut. Ja, muss,
Hohoho.
unverhofft kommt oft. Der muss man ein bisschen setzen lassen, dann kommt er, gell?
Da kann man ein
Mark
Haiku draus
von.
machen für die nächste Folge.
Haiku. Leute, ach, by the way, am Anfang habt ihr Heikos Haiku gehört. Wenn ihr euch da gerne beteiligen wollen würdet, fänden wir das super Knorke. Dann tragen wir nämlich auch eure Haikus hier vor. Vielleicht, wenn wir daran denken, dass wir am Sendungsende noch mal kurz 3 Worte zu Haikus verlieren. Was
Jawohl,
ist ein
aber
Haiku? Wie
jetzt.
macht man das? Aber jetzt bleiben wir beim durchgeknallten Mark und von zu
Come
Kerberg.
back.
Sehr schön, sehr schön.
Wow.
Was hat er sich denn diesmal einfallen lassen? Haiku-ko.
Don't call me Haiku all the time. Ah, der Herr Zuckerberg ist ja quasi Herr über das Metaverse, das selbsternannte, und hat jetzt quasi die Parole ausgegeben, dass alle Mitarbeiter in diesem Meta. Na, in Meta oder alle Meta-Mitarbeiter.
Weil das Unternehmer, formerly known as Facebook, heißt ja jetzt
Jetzt
Meta.
Meta, ja.
Das ist so verwirrend. Es ist so
Und somit
verwirrend,
sind alle
Heiko.
Mates, die bei Meta arbeiten, die Meta-Mates.
Und die sollen sich nach Möglichkeit auch so ansprechen
Das finde ich
untereinander.
verrückt. Also ich finde den Begriff jetzt nicht, also es hat irgendwo schon so einen gewissen griffiges Ding.
Sagen wir mal so, wenn du als Angestellter dieses Unternehmens einmal im Monat eine Mail vom Chef kriegst und der spricht dich an mit Hey MetaMate oder Dear MetaMate oder er spricht die ganze Belegschaft mit Hey MetaMates an, dann runzel ich meine Stirn und komme aber klar damit.
Richtig. Das sehe ich genauso.
Wenn ich jetzt jeden
Dem gehört der
Mitarbeiter, der
Laden, der
mir
kann die Leute nennen, wie er will.
Ja, richtig, da kann sie auch so ansprechen. Das zur Vorgabe zu machen, dass die Leute sich auch untereinander, und ich meine, der Konzern ist jetzt nicht klein, da laufen ja täglich 35.000 Leute über den Gang entgegen. Und da jeden Meter mailt anzu, also schwierig, schwierig.
Das erinnert mich an die Szene von Darth Vader im Todesstern auf der Rolltreppe.
Ich bin dein Metamate.
Ja, wenn er fährt hoch, ganz viele Trooper fahren runter und er muss alle grüßen. Und jetzt überleg mal, er muss sie alle mit Metamate ansprechen. Hast du ihn auch irgendwann die Kante voll. Ja, aber du weißt doch, wie die fast sektenartige Firmenkultur in manchen angloamerikanischen Unternehmen ist. Ich glaube, also wenn du da Hardcore, also wenn du da Karriere machen willst, musst du ja automatisch Fanboy sein.
Hilft.
Ja, macht's einfacher. Und an der Stelle glaube ich schon, dass er nicht überall da auf taube Ohren mit seinen Metamates stößt.
Ein paar Leute, es gibt auch immer Leute, die finden das super, aber ich weiß, woran es mich gerade erinnert, an die ungläubigen Blicke der Deutschen in den ersten Apple Stores. Als sie da auch diese amerikanische Kultur eingeführt haben und mit einem Jubeln in der Früh die Tür aufgemacht wurde und hey!
Schön, dass du heute hier bei uns bist. Oder geh doch mal dein erster Starbucks-Besuch. Wie ist dein Name?
Ja, und dann schreiben sie grundsätzlich falsch auf irgendeinen Becher.
Das ist ja egal, aber das allein, dass du mit Vorname ausgerufen wirst, das war ja ein Novum gewesen vor, keine Ahnung, 20 Jahren.
Ich war das erste Mal da drüben in einem Starbucks. Okay. Ich glaube, hier habe ich immer eher Bögen um diese Art Location gemacht.
Ich glaube, ich war ziemlich, ziemlich hyped, als ich es erstmal in Berlin, aber es war auch, keine Ahnung, 2000 oder sowas, in meinem ersten Starbucks war.
Oh, und das war voll Meta.
Das war so Meta, oder? Ja. Und der Kaffee hat auch fast gut geschmeckt mit genug Karamell, Zucker, Schnapse drin.
Ah, ja. Nee, aber weißt du noch,
nachdem ich den schwarzen Kaffee Regular nicht gefunden habe auf der Karte, dachte ich, nehme Frozen Karamell Macchiato.
Ob's kann braunen oder was?
Verlängerten, der Bietchen.
Oh, die gibt's drüben auf der anderen Straßenseite.
So ist das mit dem Mitarbeiter. Ja, als generell nette Meldung. Wie nennen sich die Appleaner eigentlich so untereinander? Hey, du Apfel.
Keine Ahnung, fällt nicht weit vom Stamm.
Oh, I don't know. Ja, so ein bisschen Sektentum gehört ja zu diesen Unternehmen dazu, oder?
Ja.
Also von daher, ich finde das eine lustige Randnotiz, aber jetzt auch nicht ultra verwerflich.
Gott bewahre, verwerflich. Also für mich ist es eher halt ein Zeichen des herannahenden Irrsinns. Manchmal kommt mir Herr Zuckerberg hart verwirrt vor, und das ist ein weiteres Indiz auf diese Erkenntnis-Autobahn. Vielleicht dreht er wirklich gerade durch.
Ja, aber deine Überleitung heute sind echt on freak und eins bloß mit Sternchen, denn von verwirrten Leuten aus Amerika zu verwirrten Leuten aus Amerika. Junge, hast du dir schon deinen True Social Account erstellt, Carsten?
Heiko, ich bin so froh, dass du mir diese Frage stellst, und ich muss sagen, ich habe mich schon lange beworben, aber ich krieg den Registrierungscode nicht.
Mir dünkt auch, du bist in der Warteliste einfach nach hinten geschuft worden, weil du einfach nicht amerikanisch genug bist.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin eine deutsche europäische Kartoffel und komme nicht klar und habe außerdem den Namen des Herrn im Podcast nicht gehuldigt und so Sachen. Nee, was ist passiert? Wir haben jetzt eine neue Kurznachrichtenplattform, oder?
Nee, also ich weiß, es ist schwierig. Auch eine Mischung aus
soziale Social Netze, Media. Ja, alle.
Ja, also es ist,
aber
ja,
Facebook,
es ist ein Twitter-Klon.
Ist was anderes als Twitter.
Es ist ein Twitter-Klon. Würde ich mal fast sagen.
Und zwar nicht der erste, der, also komm, wir reden natürlich von Donald dem Großen. Trump. Wir haben hier im Podcast ja auch schon mal über sein neues Projekt, das dann witziger, da könnte ich mich jedes Mal beäumeln, witzigerweise Truth Social heißt, weil da ganz viel Wahrheit, weil auf Twitter, Facebook, YouTube haben sie mir nicht mehr erlaubt, die Wahrheit zu sagen.
Der Projektname oder der Appname Es ist cringe, wie die Jugend sagen würde, in sich selbst, dass jemand wie Trump, der ein eigenes soziales Netzwerk oder ein Messenger-Dienst ins Leben ruft, das Ganze dann Truth Social nennt. Also das ist,
damit er seine Lügen drin verbreiten kann. Und er weiß es und lügt. Der, also nein, okay, Carsten zurück.
Ruhig, Brauner, ruhig.
Sende mir kosmische Ruhe, Herr. Ist erstmal wieder mal nur in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügbar und wird wohl erst so im Laufe der nächsten Monate in Amiland stattfinden. Funktioniert Stand heute wohl überhaupt nicht.
Der erste Ansturm hat einen Schluck auf. Hat alles lahmgelegt. Ja. Lange Warteschlangen für die Verifizierung beziehungsweise harte Serverüberlastung. War jetzt keine gute Experience, so wie sich das darstellt für die ersten Nutzer. Ja, bietet
vor allen Dingen auch, also es muss ein krasser Twitter-Klon sein, hat den einen Mehrwert, dass Trump dort nicht gesperrt werden kann. Und es ist auch nicht das erste rechte Portal dieser Art. Es gibt da schon wohl zwei oder drei, die bei uns nicht so bekannt sind, in Amiland dafür umso mehr. Getter heißt wohl eins und
das war dieses QAnon-Ding, dieses Getter-Datei, oder?
Das sind halt oft auch so Leute aus dem Umfeld von diesen.
Naja, warten wir einfach mal ab, wann Apple die App aus dem Store verbannt.
Ja, aber die haben meistens halt nicht genug Serverkapazität. Das hast du ja auch schon mal elaboriert, warum sich da Unternehmen, die Webspace garantieren könnten, nicht berufen fühlen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ja, es schaut bei Truth Social ähnlich aus. Das Einzige halt, wie gesagt, er kann seine hausgemachten Theorien rauspusten, ohne dass ihn jemand daran hindert. Und auch das wird, oh Gott, ich sag das, diese Welt, ja, wir haben ja vorhin nicht über Ukraine geredet und Russland. Und wir reden auch nicht drüber, was passiert, wenn der wieder allen Erwartungen erfolgreich ist mit dem, was er sich da ausdenkt. Oh, Junge, Junge.
Auf Reddit munkelt man schon, dass User Nummer 1 der Herr Putin hat. Ja. Mhm.
Nee, wenn, dann Kim Jong-un. Mein lieber Freund, mein...
Der ist, glaube ich, auf 3 und auf 2 ist der Xi Jinping. Kim Bin.
Ach, du meinst, der geht dann doch nach Schwanzlänge.
Oh. Okay. Danke, Herr Trump, für dieses tolle Stück Software. Nein, nicht. Ich glaube, das möchte man sich einfach nicht angucken, was da passiert. Aber es ist eine Randnotiz wert, dass es
hier abgegangen ist. Vielleicht ist er ja nachlässig bei der Wahl seines Passwortes und dann kannst du ihn hacken.
Lass uns mal 1, 2, 3, 4 ausprobieren oder Start 1, 2, 3.
Admin.
Admin ist ja auch die Geheimwaffe immer noch. Das hat sich, glaube ich, mit diesen Passwörtern auch bis nach München rumgesprochen, so wie sich das hier alles darstellt.
Nein!
Hast du schon was von der bayerischen Passwort-Security-Offensive mitbekommen, Carsten?
Geht die vom Söder aus?
Ja, vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Ich glaube, da oben drüber sitzt dann auch der Herr Söder.
Ja, ich muss bloß gerade daran denken, weil hier war gerade der Veitshöchheimer Fasching. Vielleicht hast du ja da mit was zu tun.
What?
Weil so ähnlich liest sich das hier, was du mir da rausgesucht hast.
Ich dachte auch, es ist hart Satire oder Datum stimmt nicht, 1. April, aber nein, es ist eine Begebenheit aus Bayern, nämlich das Bayerische Staatsministerium für Digitales, ja, das gibt's auch in Bayern, hat eine Kampagne mit dem Motto Online aber sicher ins Leben gerufen, was ja generell mal okay ist.
Bis hier hört sich das nicht schlecht an.
Ja. Problem ist, sie haben sich so ganz verstanden. Denn sie bieten quasi einen Passwort-Check an, wo man sein Passwort überprüfen kann und geben dann sehr hanebüchende Tipps für Passwörter, die dein vielleicht schon okay Passwort einfach nicht besser machen, sondern eher schlechter. Was jetzt natürlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist, ne, bei so einer Kampagne. Von daher.
Gute Passwörter will man schon haben.
Ja, ja, Passwörter werden wir schon haben. Aber vielleicht auch Passwörter, die nicht ganz so leicht rauszurechnen oder zu erraten sind. Und da hat sich das Bayerische Staatsministerium für Digitales, das ist ein geiler Begriff eigentlich, jetzt nicht mit Ruhm bekleckert bei den Tipps, die sie ihren Verbrauchern oder ihren Bürgern
jetzt mal kurze Zwischenfrage. Weißt du, ob das die Vollprofis sind, die auch die Digitalisierung der Schulen und den Heimunterricht organisiert haben?
Da doch ein landesweites oder ein bundesweites Problem ist, ja, glaube ich nicht, dass jetzt die Bayern da auch für Nordrhein-Westfalen lassen.
Bildung ist Landessache.
Ja, das okay, könnte nicht gleich
unterbreche sein.
Ja, sei es
go ahead, take it away, Heiko. Na,
also, liebe Hörerschaft aus Bayern, wenn ihr folgt nicht dem Aufruf des Staatsministeriums für Digitales und macht euer Passwort neu, wenn ihr es für sicher haltet, denn die Tipps, die ihr da bekommt, wir verlinken den ganzen Artikel auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Don't follow there, don't listen to it. Ja, denkt einfach dran, so 8 bis 10 Stellen für ein Passwort, eine Mischung aus Groß-, Klein-, Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ist immer toll. Und dann seid ihr schon sehr auf der sicheren Seite. Ja, alles andere, Bums.
Und lest den Artikel gerne durch, weil da stehen auch so ein paar grundsätzliche gute Tipps drin.
Ja, das ist nicht, also der Artikel ist gut, die Richtlinie oder die Empfehlung von aus München ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber hat auf jeden Fall mal die Mundwinkel ein wenig nach oben geschoben, an so einem komischen Tag wie heute.
Hast du für einen Moment gezuckt?
Ja, da musste ich mal ein wenig schmunzeln und ich fand's toll.
Ach ja, schmunzeln.
Ja, schmunzeln ist wichtig. Ja? Jetzt, wo die Pandemie bald vorbei ist, müssen wir auch wieder mehr schmunzeln.
Ist sie okay? Ist sie
vorbei? I don't know. Ich habe für mich beschlossen, sie ist vorbei.
Ja, wir sprachen ja heute am Telefon schon drüber. Es kehrt halt eine gewisse Wurstigkeit ein, gell? Oder wie haben wir es genannt? Ich glaube doch Wurstigkeit oder eine aktiv hingenommene Nachlässigkeit. So, ja, wo wir vor einem Jahr noch bei einer 50er-Inzidenz alle Amok gelaufen sind und schlecht geschlafen haben, so haben wir heute 2000er-Inzidenz. Naja, mal passt schon. Ich ändere jetzt nichts. Ja, wenn fatalistisch, so, ich bin geboostert, mehr kann ich nicht tun.
Der Unterschied zu vor einem ziemlich genau einem Jahr ist, dass vor einem Jahr keiner geimpft war.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist natürlich in der Wahrnehmung auch schwierig.
Und du bist müde. Ist einfach müde bis zum Umfallen. Wir wollen alle keine Masken mehr und haben sie trotzdem, die meisten
ich
zumindest
auch. Ich glaube, die Masken ist glaube ich, echt noch das kleinste Problem, oder? In der Wahrnehmung.
Ich glaube, die Maske ist so ein, ja, aber es ist definitiv ein Problem. Ohne, also da, liebe Hörerschaft, versteht mich nicht falsch. Ne? Ich bin absolut nicht gegen Masken. Also ich halte die für sehr, sehr wichtig und sinnvoll. Ich gehe bloß vom psychologischen Aspekt aus und ja, es macht dich halt müde, ganz einfach. Du siehst den Leuten nicht mehr so ins Gesicht. Es ist deutlich schwerer, Mimik zu interpretieren. Ja, viele kriegen Pickel um den Mund rum. Ja. Ja. Ist halt so, ja.
Da hilft übrigens öfters mal die Maske wechseln.
Das ist auch so ein Ding, da sprachen wir auch schon drüber, gell? Wenn ich manche Masken, die ich so sehe, denke ich mir so,
ui. Was gab's denn letzte Woche zu essen? Du kannst deine Maske ablesen. Und auch ein geiler Lifehack dieser Tage ist, nehmt die Maske erst ab, bevor ihr euch irgendwas in den Mund steckt, ja? Na, als verrückt. Das ist, ja. Im Übrigen, weiß gar nicht, ob das schon akut war, als wir heute Mittag telefoniert haben, aber Antonia ist positiv.
Ja, du hast es vermutet, ne?
Ja, meine Frau hat dann versucht, einen sinnvollen Schnelltest dann zu kriegen, damit sie die Zulassung zum PCR-Test kriegt. Mhm. Ja, dann hat das Schnelltest-Drive-Thru-Zentrum dann irgendwas vertauscht, nein, ihr Kind ist negativ. Und dann ist sie dann zur nächsten Abstrichapotheke gefahren. Dann, nein, er war positiv. Dann ging sie zurück zu diesem Try-Through, weil die auch PCR-Test machen. Oh ja, gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben Ihr Ergebnis vertauscht. Ihr Kind ist positiv. Ja, danke fürs Gespräch. Dann machen wir jetzt mal einen PCR-Test. Also Antonia ist positiv. War eine Frage der Zeit mit der Schule, bis es halt durchschlägt. Das war ja was, wo uns einfach
drauf eingestellt haben. Das ist halt tatsächlich so, gell? Die Frage ist nur, wann und nicht ob. Und das dann aussitzen und hoffen, dass das Kind das so gut wegsteckt, wie es nur geht, und Großeltern wegsperren in der Zeit.
Ja, ist jetzt einfach so. Müssen wir jetzt durch. Aber das Beruhigende bei der ganzen Geschichte ist, dass alle durchgeimpft sind, inklusive der Queen. Von daher sollte das hoffentlich nicht allzu wild werden. Aber sie hat schon Sonntagabend schon hart in Seilen gehangen, dann montags fast 40 Fieber und nicht gut beisammen. Und jetzt ist halt auch raus. Fast 40, wow.
Ja. Na, die ist nicht mehr ganz so jung. Also bei den ganz Kleinen ist es nicht so wild, aber in den, oh Gott. Wird da auch nach der Variante analysiert mittlerweile, da weißt du, ob positiv oder negativ.
Ich habe mit Christian jetzt noch nicht gesprochen, ob es das offizielle PCR-Ergebnis jetzt schon hat. Und bei manchen Testeinrichtungen steht es dabei, welche Variante es ist, Zusammenhang mit der Virenlast, dieser Faktor, der so rund um die 30 sich einmal irgendwie bewegt. Ich kann es immer nicht sagen, ich habe jetzt heute Abend noch nicht mit ihr gesprochen, aber ich vermute mal, es ist Omikron. Aber gut, das war's. Vermutung. Aber somit hat es dann auch bei uns jetzt mal Einzug gehalten.
Ja, Zeit wird's.
Ja, Zeit, der aktive Beitrag zur Durchseuchung muss ja auch gegeben sein.
Ach, leck mich doch.
Ja, eben. Ne? Aber dann damit genug für heute mit diesem Corona-Scheiß.
Mal schauen, ob wir es durchhalten.
Ich gebe alles, Carsten.
Wir können ja ganz geschwind zur Popkultur rüberhüpfen.
Das sind die schönen Themen, ja.
Ja, schön eher. Ich habe was rausgefunden, was ich vorher nicht wusste. Wusstest du, dass in der ZDF-Mediathek, dass es da eine Altersbeschränkung gibt?
Oh, also aus der Hüfte raus? Nö.
Gell? Ich hätte auch gedacht, was da läuft, ist free. Hätte ich so gesagt.
Ja, da es ein öffentlich-rechtlicher Auftritt ist.
Ja, okay, ja. Free im Sinne von, du hast nichts dafür zu zahlen. Also ich meinte nicht dieses Free, ich meinte das
andere. Ich weiß, was du meinst, sondern die Kategorisierung der Inhalte für gewisse Altersschichten oder Altersgruppen.
Also lass mich das Pferd andersrum aufzäunen. Es geht konkret um die Serie Der Pass. Weiß nicht, hast du schon gesehen? Ist eigentlich eine Sky-Serie.
Mein geschätzter Kollege Ralf, Grüße an der Stelle, hat mir die Tage davon erzählt, dass es nicht so schlecht ist. Ich kam noch nicht dazu zum Schauen.
Dann vielleicht in der Kurzzusammenfassung, es ist ein deutsch-österreichischer Krimi, greift ein bisschen kurz, gell? Aber also eine Kriminalgeschichte. Warum deutsch-österreichisch? Weil nämlich eine Leiche direkt auf einem Grenzstein gefunden wird. Der Kopf liegt in Österreich, die Füße auf Deutschland. So, wer ist jetzt zuständig für diese Leiche? Und das ist der Ausgangspunkt dafür, dass sich ein deutsch-österreichisches Polizeipaar zusammentut und die gemeinsam eben ermitteln. Damit geht's los. Der Plot ist nicht ganz neu. Es gibt, glaube ich, in fast jeder Sprache mittlerweile eine vergleichbare Vorlage. Ich glaube, ursprünglich kommt es irgendwie aus den Nordics oder aus Holland. Da heißt's, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist die deutsche Variante eben Der Pass. Und ich dachte bisher, das sei eine Sky-Only-Folge und habe dann durch Zufall mitbekommen, das läuft auch in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek.
Okay, cool.
Allerdings, es gibt zwei Staffeln, Stand heute nur Staffel 1. Staffel 2 kommt irgendwann. Und jetzt kommt's. Ein paar der Folgen dieser Serie sind entweder nur mit Altersfreigabe, die du dann tatsächlich händisch einrichten musst oder beantragen, viel mehr als einrichten.
Mit einem Postident-Verfahren oder wie mache ich das dann?
Ich glaube sogar, ja. Also ist eine der Möglichkeiten. Oder du schickst deinen Pass ein oder deinen Reisepass.
Oh, okay, also richtig hardcore.
Ja, so richtig. Alternativ zwischen 22 und 6 Uhr nur sichtbar.
Okay. Das heißt auch, ich muss mich quasi mit, muss aber auch ein User-Profil anregen.
Wenn du es außerhalb 22 und 6 Uhr gucken möchtest.
Ah, okay. Okay, krass.
In der Zeit kannst du frei drauf zugreifen. Andernfalls.
Ja, macht Sinn. Ist gut.
Also Überraschung auf ganz vielen Ebenen. A, der Pass ist im Free-TV. Und B, es gibt eine Altersbegrenzung in der ZDF-Mediathek. ARD wahrscheinlich, Tito. Wusste ich bisher nicht. War ich überrascht.
Wusste ich auch nicht, aber es ist naheliegend, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass da eine gewisse Form von Jugendschutz und freiwilliger Selbstkontrolle dann auch mit irgendwie integriert ist. War mir aber jetzt auch nicht so bewusst, dass du quasi mit einem großen Geschütz, was den Identitätsnachweis angeht.
Nicht identitär?
Das ist eine andere Bewegung, habe ich gehört. Cool. Cool, also beide Themen cool. Auf der einen Seite Jugendschutz, auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Pass da zu sehen ist. Und habe ich auf meinem Zettel noch stehen zum Schauen. Werde ich mir die Tage mal reinziehen.
Oh, so, stopp. Ja, genau. Ich habe jetzt gehofft, ich finde gerade eine der altersgeschützten Folgen. Dann hätte ich dir nämlich sagen können. Ah, hier, genau. Video jetzt schauen oder bis später warten. Die Sendung ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Melde dich jetzt an und führe danach die Altersprüfung durch.
Okay.
Dann kannst du jugendgeschützte Sendungen jederzeit ansehen. Ansonsten von 22 bis 6 Uhr. Wenn ich jetzt sage, hier anmelden, dann muss ich das hier machen. Und wenn ich später schauen, dann... ich kann mich doch nicht nur anmelden, ich muss mich doch auch. Ah, mehr Infos da dazu. Hier. Jetzt pass auf. Besitz eines deutschen Personalausweises, Reisepasses oder Aufenthaltstitels. Alternativ funktioniert die Freigabe auch über Reisepässe oder ein kostenloses ZDF-Konto. Prüfung der Ausweisnummer sowie das Einrichten der Jugendschutz-PIN-Nummer hier.
Ja. Okay, kann ich da jetzt auch mit meinem elektronischen Personalausweis mich quasi instant verifizieren oder geht es nicht? Aber das wäre ja mal eine verrückt geile Anwendung dafür, ne?
Das wäre ja total, also. Oh. Welche Ausweisdokumente eignen sich? Der Personalausweis oder der Aufenthalts- in Deutschland auch noch ein Reisepass? Ich habe keinen passenden Ausweis. Wie werden meine Personalausweise? Ich weiß das nicht, Heiko. Das kann ich dir jetzt hier spontan nicht rauslesen. Probier's einfach.
Ja.
Wahrscheinlich ist das zu digital. Kann ich mir vorstellen.
Das wäre zu viel des Guten, meinst du?
Ganz so weit sind wir noch nicht. Jetzt sei mal froh mit dem, was wir da so haben.
Immer langsam mit den Innovationspferden,
ja. Ja, aber ich glaube, die ersten drei Folgen kann man sich auf jeden Fall angucken und dann muss man halt bei der vierten oder so bis 22 Uhr warten. Und die
vielleicht denken wir in Mainz auf Müller Eichenberg auch, ach, können wir da nicht irgendwas mit Blockchain machen?
Blockchain ist total supi.
Ja, aber da kommen wir nachher nochmal kurz dazu, zu dem Thema Blockchain. Wo wir bei Popkultur und Dinge anschauen und Serien sind, Serien und Filmen, hast du den Tinder-Schwindler schon gesehen, Carsten?
Ich habe einen relativ langen, es kommt es wieder, Artikel dazu gelesen. Okay. nein, ich habe mitbekommen, es gibt wohl eine Netflix-Serie dazu, ne?
Eine Netflix-Produktion als Spielfilm. Und die Story kannte ich schon aus irgendeinem True-Crime-Podcast. nämlich, dass ein junger Mann auf Tinder sich Frauen angelt.
Ein Israeli, oder?
Es ist ein gebürtiger Israeli, der sich als Sohn des größten Diamantenhändlers der Welt quasi ausgibt. Mit richtig fake Homepage und hast du nicht gesehen, mit dem entsprechenden Instagram und Social Media Profilen ausgestattet, der auf Tinder quasi junge hübsche Damen um den Finger wickelt, ihnen erstmal vorgaukelt, wie reich er ist und aufgrund der Herkunft natürlich dann auch sehr glaubhaft der vermeintlichen Herkunft, die Damen dann auch denken, naja, ist wirklich das Bundesdiamanten und Jet-Set leben, ja, quer durch Europa für Abendessen fliegen, all solche Dinge. bis er dann anfängt, die Mädels dazu zu bringen, sehr viel Geld in die Beziehung zu pumpen auf diversen Wegen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Ich fand das in dem Podcast schon sehr, sehr spannend und war sehr angenehm überrascht, ob der Umsetzung auf Netflix als Film. Schaut's euch an, ist vor allem die Mädels da draußen, schaut's euch an, tappt nicht in die Tinder-Falle, ja? Schickt keinen Menschen, die ihr vermeintlich nur aus Learjets kennt, Hunderttausende von Euros, die ihr per Kredit aufnehmt und so. Ein kurzer Spoiler ist, er bringt die Mädels dazu, immer mehr Kredite aufzunehmen und sie dann auch mit der nötigen Kreditwürdigkeit auszustatten, indem er ihnen fingierte Arbeitsverträge in seine Diamantenfirma schickt, dass sie 90, 150.000 Euro im Jahr verdienen und somit dann auch der Kreditrahmen recht hoch werden kann. Und das Verrückte ist, irgendwann haben diverse geprellte Mädels sich zusammengefunden oder gegenseitig gefunden und rausgefunden, dass das ja alles eine ziemliche Abzocke war. Und das Verrückte ist, es gibt sehr viele Geschädigte, die auch das Ganze zur Anzeige gebracht haben, aber er selbst ist aktuell immer noch nicht wirklich angreifbar, da er nie selbst den Betrug begangen hat.
Aha.
Er hat immer die Mädels quasi
vorgeschickt. Okay, er hat die Mädels betrogen, aber das rechtlich relevante Fehlverhalten ist, sag mal da, Kredit?
Gibt es nicht.
Erschleichung oder?
Nein, ja, also den Schaden haben immer die Mädels mit den Kreditkarten und Kreditfirmen. Ihm selbst ist da, kann man leider nichts anhängen, da die Mädels ihm ja immer freiwillig quasi die Kreditkartendaten und die Gelder übergeben haben. Sehr perfide, sehr perfide. Also, und er hat ja eine richtige Entourage auch um sich rum. Und die ganze Crew zieht durch oder ist durch Europa gezogen und zieht Mädels ab oder hat Mädels abgezogen. Also spannende Geschichte.
Können wir sich und immer angucken. nach dem gleichen Prinzip, das hat mich so ein bisschen fasziniert, psychologisch, geht er immer nach den gleichen Schritten vor. Zuerst umgarnen, Vertrauen gewinnen, dann ein zweiter Schritt und es endet aber immer in Bedrohung und Beleidigung.
Ja,
also es ist ja, halt also so eine Eskalationsleiter.
Wo die Mädels sich quasi wählen und Rückfragen stellen, dann fängt er
an, sie
einzuschüchtern.
Ja. Genau.
Ist, ja, sehr, sehr, sehr spooky. Beschiss auf extrem höchstem Niveau und Level, aber unschön, wenn du als junge Frau einfach in so eine Falle reintappst und mehrere hunderttausend Euro Schulden anhäufst aufgrund so einem Vorfall. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr uncool. Also ein harter Manipulator. Ja.
Hardcore Manipulator. Das reibt sich schon wieder. Und jetzt steht hier ein Frauenname, den ich mit was verbinde, aber ich bin mir nicht sicher, ob Also, go ahead, Heiko, take it away.
Ja, wir bleiben im Netflix-Universum. Bei der nächsten True Crime Story, diesmal als Miniserie, 5 oder 6 Folgen, glaube ich. Die Story dreht sich um, den Namen habe ich mir jetzt auch gar nicht gemerkt, aber auch die Story kannte ich hier Podcast-Geschichten. Eine Russland-Deutsche, die nach Amerika oder in die Staaten migriert ist und in New York quasi der feinen Gesellschaft mit auch einem Fake-Instagram-Profil quasi und mehr Schein als Sein vorgegaukelt hat, dass sie eine Erbin reicher Vorfahren ist und ihr Geld aber quasi bis zum 25. oder 30. Geburtstag eingefroren ist, ja, der Klassiker. Und
sie hat Nigeria.
Ja, auch sie hat quasi dann immer von dem Geld, was sie sich irgendwoher dadurch besorgt hat, dann wieder mehr auf dicke Hose gemacht, sich Ansehen verschafft und ist quasi die gesellschaftliche Leiter in New York hochgefallen. War auch mit einem gewissen Engagement und einem gewissen Enthusiasmus dabei, eine Kunststiftung zu schaffen und quasi Kunst in diversen Arten ein neues Zuhause zu geben, war kurz davor für dieses Projekt einen 40 Millionen Dollar Kredit zu kriegen mit nichts außer Lügen auf der Backe, was dann gescheitert ist. Sie ist auch angeklagt worden, saß dann auch im Knast quasi in den Staaten. Und die Miniserie beleuchtet quasi den Werdegang von dieser jungen Frau, auch super spannend. Und ist, ich glaube, Zuckerberg hat damals das nicht des Teufels General, sondern der Hauptmann von Köpenick, hieß es vor 100 Jahren, glaube ich, das Stück. Kleider machen Leute. hat man zwischendurch auch mal dazu gesagt, ist einfach wieder mal ein Paradebeispiel dafür, wie viel man bewegen kann oder wie einfach sich Leute blenden lassen mit mehr Scheinert sein und dann ja einfach drauf reinfallen. Also sehr gute Inventing Anna, genau, danke Carsten. Das ist, ist der Name der Miniserie. Schaut es euch an, es ist hochspannend gemacht und
ist auch
eine wahre Begebenheit.
Extrem hoch gerankt, bilde ich mir ein. Also du kriegst ja immer diese Top 10 Charts ausgespielt, wenn du Netflix anhast, wo auch immer diese Zahlen herkommen. Ich bilde mir ein, das war da auf 1 oder 2 auf jeden Fall. Ja. Ist schon jetzt 2 oder 3 Wochen ganz weit vorne.
Ja, da ich traue diese Top 10 nicht immer, aber in dem Fall hat's
der ist bisschen
geknallt.
Ja, interessant. Ja.
Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ein paar Stunden Unterhaltungsfaktor.
In ein paar Stunden ist vorbei.
Genau. Kann man wegbingen, wegsnacken. Und dann ist das gut. Aber wir bleiben einfach mal bei der Beschiss-Thematik. als kleiner Nachgang oder Nachtrag zu unserer NFT-Geschichte.
Zu der wir übrigens sehr viel und sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Danke an dieser Stelle
genau.
An alle.
Danke dafür. Und da noch ein kurzer Nachtrag. Wir haben teilweise auch über die Begebenheit des Montana Plex gesprochen, der von mir angeprangert seine Reichweite für NFT-Promotion genutzt hat. Und ja, in der Tat, das, was ich predicted oder vorausgesagt habe, ist wahr geworden. Montana Plex ist einem Scam-Produkt aufgesessen, also hat quasi Werbung für ein Betrugsprodukt gemacht, was ihm jetzt auch mehr oder weniger medial richtig vor die Füße gefallen ist.
Haben wir noch irgendwie so einen Tatar-Jingle irgendwo?
Ein Tatar-Jingle, wir haben einen.
Auch schön.
Ja, passt auch. Also viele der Personen, die vermeintlich in diese von Montana prekär so gehypten NFTs investiert haben, die sind ihr Geld jetzt los. Es war ein Scam, es war ein Betrug.
Und also nicht von ihm, sondern er...
Nein, nicht von ihm, er hat sich vom Karren spannen lassen quasi mit seiner Reichweite. Und er hat dazu natürlich auch Stellung gezogen. Er lässt jetzt erstmal die Finger von NFTs, beziehungsweise darüber zu reden. Schade, dass die Einsicht erst später kommt. Aber wie vermutet, es war einfach ein Scam und er hat sich da... Mit Sicherheit hat er ein bisschen Geld dafür auch bekommen, aber für die Reputation war es natürlich nicht ganz so toll gewesen. Aber es ist nur am Rande zu diesem ganzen NFT-Wahn, der so passiert. Und ich glaube, ich habe noch 20 andere Artikel zwischendurch gefunden mit irgendwelchen NFT-Scams und Betrugsgeschichten, die in den letzten 2 Wochen seit der NFT-Folge aufgelaufen sind, die sich da angehäuft haben. Ich habe es aber gar nicht jetzt alles mit reingepackt, weil ich Carsten nicht langweilen wollte, ohne dass Belkan da ist. An der Stelle, Belkan, wenn du das hörst, alles all the best und werd schnell gesund, denn leider ist Belkan mit einer harten Erkältung seit mehreren Tagen richtig ans Bett gefesselt.
Der hat Kinder daheim, der hat keine Chance.
Ja,
es ist,
ich hab 3 davon, ja. Ich weiß schon, wie es mit einem manchmal ist.
Nein, du hast keine Chance. Also alle lieben Eltern, die ihr vielleicht gerade nicht ganz gesund seid da draußen, haltet durch, es wird alles besser und viel Gesundheit an dieser Stelle.
Um dieses für heute das Krypto-NFT oder das Krypto-Thema ein bisschen zuzumachen, noch ein schneller Verbrauchertipp an alljenige von euch, die vielleicht damit liebäugeln, in Kryptowährungen, NFT, irgendwas einzusteigen. Und die noch nicht wissen, wie das mit dieser Wallet-Thematik funktioniert, beziehungsweise kann man eine Wallet als App quasi auf dem Computer haben oder es gibt sogenannte Hardware-Wallets, die aussehen wie ein handelsüblicher USB-Dongle-Stick, ja, was ich quasi in meinen USB-Port reinstecke und dort quasi die Wallet lagert und verschlüsselt, was generell ein ziemlich gutes Ding ist, weil ich ziehe es einfach ab, kann sie immer überall dabei haben und bin nicht an meinen Notebook oder an meine Hardware gebunden. Aber wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, eine Hardware-Wallet-Lösung zu nutzen, auch wenn das Produkt eingeschweißt und vermeintlich original bei euch ankommt, nehmt euch die Zeit, schaut euch an, wie ihr das Ding neu initiieren könnt, nämlich quasi neu initiieren, sodass alles, was vorher drauf war, dann auch gewiped ist, denn es vermehren sich auch da die Betrugsfälle, dass irgendwo in der Lieferkette, im Supply Chain, irgendwelche Leute die Hardware-Wallets kompromittieren und dann nach ein paar Tagen quasi euer Konto abräumen könnten. Somit ist es eine sehr gut investierte halbe Stunde, dieses Ding neu zu initiieren, so dass ihr sicher sein könnt, dass nur ihr auch wirklich den Schlüssel dazu habt und kein anderer darauf zugreifen kann.
Krass, es ist egal, was rauskommt. Du hast in kürzester Zeit irgendwelche Leute, die auf unlautere Art und Weise damit Geld machen. Es ist so Wahnsinn.
Da gehen die Vermutungen von ab Factory oder Factory-Mitarbeiter über erste
Zwischenstationen,
wo dann die Manipulation stattfindet. Ja.
Wahrscheinlich ist alles real davon. Es gibt alles. Es gibt wahrscheinlich ab Factory Fraud, Betrug. Es gibt Leute, die sich irgendwo zwischendrin reinhacken. Es gibt wahrscheinlich Leute, die Laster aufmachen und spritzen in Hardware-Wallets. Du weißt, ich übertreibe gerade, aber ich brauche das Bild.
Das ist grotesk, ja.
Egal, was rauskommt, es gibt sofort Menschen, die es missbrauchen, ausnutzen und ihren eigenen Profit draus machen. Und andere Menschen damit.
Bestes, die wollen nur dein Geld.
Dein Geld, ja. Ach komm, Alter.
Ja. Die Fasnacht ist das nächste Woche.
Fasnacht.
Wie es bei euch heißt, Fasching.
Ja.
Ja. Aber kommen wir einfach zu den wirklich wahren Werten des Seins.
Die wahren Werte des Seins.
Carsten, in der Faschings- habe selten ein Zeit. Fundstück der Woche von dir so gefeiert wie das heutige. Von daher dein Ding.
Ach nee, wenn du schon so einsteigst, dann würde ich dich das gerne so weiter begleiten lassen.
Okay.
Wenn du schon sagst, du feierst, das passiert nicht allzu häufig.
Ja, Carsten hat den Leberkäse-Konfigurator ausgegraben. Eine niederbayerische Metzgerei, bei der du quasi deinen Leberkäse ja vorkonfiguriert bestellen kannst mit bis zu 40 verschiedenen Zutaten. Bis zu
drei Zutaten
von Leberkäse kann man reinpacken. Das geht von Tomatenflocken getrocknet über Apfelgranulat bis hin zu Zwiebellauch, Bärlauch, whatever, Chili, Käse in verschiedenen Formen und Farben. Also alles, was man sich vorstellen kann an Aromen und Geschmäckern, kann man da noch mit in den Räderkäse mit rein.
Ein paar sind schon echt ein bisschen spooky. Das schaut so aus, liebe nicht. Was gibt's denn für noch andere Bezeichnungen für Leberkäse? Ich glaube, das ist nicht deutschlandweit.
Also bei uns heißt es Fleischkäse.
Fleischkäse.
Und ich glaube, das ist nur ein Deutschland-Phänomen.
Aber auf jeden Fall dieses leckere Ding, was original natürlich nicht vorgebacken kommt oder in dem Fall, sondern man bekommt dann einen sogenannten Brät. Das ist also
die Rohmasse.
Die Rohmasse
in
einer Form, genau, und die konfigurieren die und dann kann man selber in den Ofen schieben und den leckeren frischen Leberkäse selber, genau. Und ich fand das auch, und da Trüffel läuft gerade an mir vorbei. Ja, das ist alles Mögliche und Unmögliche. Und ich fand es einfach super. Ja.
Soll ich dir was sagen?
Du hast schon bestellt.
Nee, noch nicht. Ich werde aber bestellen, da ich ja aufgrund meines Wiegenfestes nächste Woche, und dann auch hier in der Firma einen aufgeben muss, werde ich einfach mal diesen Service nutzen und mal ausprobieren. Und dann werde ich natürlich auch berichten. Und ich habe da schon so ein paar Kombinationen, auf die ich echt Bock habe.
Ja, wir hatten das mit den Chili-Soßen schon, aber das hier ist fast noch geiler. Und es gibt auch schon so ein paar vorkonfigurierte, oder? So Standardmischungen nennen wir das jetzt einfach mal. Ein Weißwurst-Leberkäse, das hier heißt Kaskas, also Leberkäse mit viel Käse drin, Pizza. Gibt's in vielen Metzgereien ohnehin schon. Aber die treiben das ganze Ding halt nochmal drei Stufen weiter.
Aber ich muss sagen, so ein Weißwurst-Leberkäse, also der Metzger hier hat den nur ab und zu mal. Aber wenn er ihn hat, der ist Bombe.
Der ist schon lecker, gell? Es ist nichts für jeden Tag. Das bayerische Schnitzel, hast du dir das mal angeschaut?
Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist das Schnitzel zwischen Leberkäse und Käse.
Das ist ein Schnitzel gefüllt mit rotem Leberkäse, Sahne-Meerrettich, Hinterschinken und Gouda.
Ich find's mehr gut, wenn Fleisch mit Fleisch kombiniert wird.
Ja. Wow, das ist für
ja, den also wir werden es ausprobieren. Anton Frisch GbR aus Wallersdorf.
Zu finden.
Mai-Reber-Käse mit ae.de.
Und jetzt nur noch vielleicht der Vollständigkeit halber, dass wir noch, also mich interessieren da auch immer Preisangaben. Es gibt übrigens auch Gutscheine. Wenn ich mir jetzt ja, zur Online bestelle.
Stückelung. 100 Euro Gutschein für Reber-Käse ist halt krass.
Ach du, das geht schnell weg. Das wirst du an deinem Geburtstag sehen. Pass auf. Ein Leib hat in etwa ein Kilo Gewicht und geht ab 12,50 Euro los. Das heißt, du hast also 100 Gramm für 1,25.
Easy.
Ist jetzt auch nicht komplett überteuert. Nein, da kostet jede Zutat halt wahrscheinlich je nach Natur noch ein bisschen on top. Ich find's geil. Mein Leberkäse, ja, also unser
Champignons kosten unter einem Euro.
Champignons.
Ja, also das ist alles machbar. Selbst mit drei Zutaten noch kommst du auf knapp 15, 16 Euro. Also das ist vollkommen fair.
Black Aged Pepper. Wow.
Was mich mal interessiert, dann, ich werde das ja machen und mal testen, ist, wie das ganze Ding ankommt, weil ein bisschen gekühlt muss es ja schon werden, dann wahrscheinlich auf dem Versandweg, oder? Weil das ist ja rohes Brät.
Ja, richtig, richtig warm werden. Du, das wird aber wahrscheinlich eingeschweißt und dreifach verpackt sein.
Wahrscheinlich. HelloFresh kriegt's ja auch hin, ne?
HelloFresh kriegt's hin und vielleicht gibt's da auch so saisonale Aktionen, weiß ich jetzt nicht. Weißt du, so die Mangerie-Kirschen gibt's ja auch im Sommer nicht und ich habe es jetzt bei einem Pflanzenversand.
Die Piemont-Kirchen, die gar nicht aus dem Piemont kommen, sondern aus Deutschland.
Bei irgendeinem Online-Pflanzenversand gesehen, die verschicken zum Beispiel auch erst wieder ab Mitte Februar, weil es ihnen einfach zu unsicher ist. Vielleicht gibt's da so saisonale. Egal.
Ich bin gespannt. Ich find's cool. Es ist kein Start-up. Es ist einfach eine alteingesessene Metzgerei, so wie ich das sehen konnte, die einen tollen Online-Auftritt da machen. Ja. Ich finde es cool.
Unterstützenswert.
Definitiv, wir testen, wir werden berichten.
Wir werden berichten. Gut. Wollen wir jetzt echt noch Tech machen? Ich habe gerade Hunger.
Du hast Hunger?
Ah.
Ja, aber wenn ich dir jetzt einen Leberkäse reinschiebe ins Rohr, ja, bis der gebacken ist, das dauert.
Dann muss ich mich bis dahin mit Weißbier aufrechthalten.
Ja, so drei Weißbier ist auch eine gesunde Nahrung.
Brauche ich den scheiß Leberkäse gar
nicht. Mahlzeit. Ah, ja, ein bisschen Tech.
Ein bisschen Tech machen wir schon. Du hast hier viele, viele Themen mit Rückkehr rausgesucht. Ja,
eine Revival ist immer hoch im Kurs. Denn Sony bringt den Walkman zurück ins Leben. Ja, wenn auch nicht ganz günstig. Aber Sony bringt den Walkman als Android-Version für schlappe 3.700 Euro wieder zurück auf den Markt. Das ist ein Schnäppchen, oder? Und das bei Android.
Okay, und warum ist der so preisintensiv?
Weil die Ingredienzien bei der Fertigung hoch rein waren in Form von fast 100% reinem Kupfer und diversen anderen Legierungen, die da verarbeitet wurden. Also es scheint ein sehr ästhetisch ansprechendes Produkt zu sein mit 100% Kupferrahmen und kostet halt so viel. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Ich gehe hier gerade durch. Ein Glück, dass Marian heute nicht da ist. Der würde wahrscheinlich, der kriegt kein Wort mehr raus vor lauter Speichelfluss wahrscheinlich. Hochwertigste Komponenten. Der NWWM1ZM2. Aber was spiele ich da drin ab? Doch keine, also Walkman war ja für Kassette seiner
Zeit. Hörspiele.
Aber das ist schon für MP3s und digital.
Das ist schon für, MP3s und digital und so. Hat ja auch ein Display, so wie es ausschaut. Ja.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, hochwertigste Komponenten in diesem audiophilen Ding. Ne? Kennst du die vergoldeten Stecker und so?
256 GB Speicher.
Ist jetzt nicht so viel eigentlich für das Geld, gell?
Nee, aber die müssen ja da dieses.
Aber du kannst doch eine MicroSD-Karte reinstecken, ist doch super.
Ich finde den nicht mal so irre hübsch.
Nee, ich finde verstehe ich auch nicht. Startet bei 1400 Euro, geht hoch bis 3700 Euro. Ich fand einfach nur den Preis wahnwitzig, deswegen habe ich es mit reingenommen.
Total.
Und dass Sony probiert es als Walkman wieder zu vermarkten, ist schon ein bisschen all.
Schon ein bisschen frech.
Naja. Ja. Aber das bleiben wir bei der Rückkehrthematik. Denn auch ein anderes Stück Metall wird neu aufgelegt, nämlich
ein Auto.
Marty McFly und Doc Brown würden auf Facebook auf jeden Fall den Like-Knopf drücken.
Der DeLorean kommt zurück.
Ja, als Elektroauto, wow.
Also für alle Leute, die nicht, waren eigentlich alle drei Filme geil? Also Zurück in die Zukunft 1 war ja auf jeden Fall Kult, die anderen.
Waren die
schon eigentlich verdammt durchgehend stark, gell?
Ja, das Ende von 3 kann man sich drüber streiten, aber auch da lassen wir den Kack- und Sachgeschichten das letzte Wort. Aber ja, Zurück in die Zukunft ist eine Ikone der Filmlandschaft. Und der DeLorean, das Auto, was quasi die Zeitmaschine ja in der Trilogie darstellt, wird jetzt neu aufgelegt als Elektroauto. Was mit Sicherheit den einen oder anderen Fanboy triggern wird. Ich bin mal gespannt, wann das Ding dann rauskommt und ob es auch.
Und eine Frage, die mir Autoidioten natürlich gekommen ist, wer produziert das Auto wirklich? Es ist tatsächlich die DeLorean Motor Company. Also die scheinen immer noch selbstständig zu sein und nicht von Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce oder sonst wem aufgekauft zu sein.
Ich glaube wieder, denn eigentlich war ja der DeLorean damals in den 80ern war. Ich glaube, das Design von irgendeinem Schweizer war Vollaluminium-Karosse schon gewesen, war aber höchst untermotorisiert und eigentlich kein Kassenschlager.
Aber halt lässige Optik.
Ja, mit den Flügeltüren, das war schon alles ganz cool und natürlich hat Back to the Future da nochmal hart reingekickt.
Ikonenstatus nochmal. Ja, klar. Okay.
Ja. Das nur als Randnotiz.
Ich warte auf meinen Tesla. Nein, warte ich natürlich nicht. Ich brauche.
Falkring.
Muss jetzt warten, bis mehr. Egal. Ah, genau. Oder ich fahre Zug. Dann Zug allerdings lade ich mir all meinen Content im Vorhinein runter.
Das könnte durchaus Sinn machen. Denn, wie wir jetzt gelernt haben, und also wer in der letzten Zeit Zug gefahren ist und ein 5G-fähiges Telefon in der Hand gehalten hat, wird festgestellt haben, dass er keinen 5G-Empfang in deutschen Zügen hat, was natürlich sehr tragisch ist. Und das ist jetzt der Deutschen Bahn dann auch mal aufgefallen, beziehungsweise den ganzen Service-Providern, dass aufgrund der Bauform des Faradayschen Käfigs und der Frequenzen, die 5G quasi nutzt, das quasi unmöglich ist, 5G in deutschen Zügen zu genießen.
Ach, unmöglich, gar. Okay.
Ja, sehr, sehr, sehr technisch große Herausforderung. Jetzt denken Sie ja erstmal über Antennen in den Scheiben nach und so weiter und so weiter. Also es ist schon eine technische Herausforderung für die Deutsche Bahn, da ein gescheites mobiles Internet darzustellen. 4G, jo, 5G, no way.
Okay.
Mir das erstmal nicht geben.
Wenn sie ein eigenes gutes WLAN anbieten, wäre ja schon viel geschafft.
Ja, aber wo zieht denn das eigene gute WLAN denn sein Internet her?
Aus der Hauptantenne, Gleisen?
Genau, ja. Es sind verschiedene Dinge, die da als Herausforderung zusammenkommen. Zum einen bewegt sich natürlich so ein Zug relativ schnell, vor allem so ein ICE. Und sehr viel Mastenwechsel.
Vor allem vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Flughafen, die sind ganz schnell, brachial schnell.
I like your sense of humor today.
Mach weiter.
Also, fährt da nicht ein Transrapid? Ach nee, ist was anderes. Stolper.
Vom Oktoberfest. Okay.
Ja,
ich bin also plötzlich kein Bahn 5G gefahren.
Erstmal in deutschen Zügen.
Und das war auf ganzer Seite, Spur, also funknetztechnisch überschaubar geil. War mir ja, aber wurscht, weil es war bloß eine Stunde und ein bisschen was, da hält man es auch mal mit schlechtem Netz aus oder man kann dann halt bloß in den Haltestationen nachchargen, aber
ja, der Profi-Reisende lädt den Content, den er konsumieren möchte, vorher runter. Wenn du arbeiten möchtest, am besten E-Mail schreiben, offline und in jedem Halt am Bahnhof hast du auf jeden Fall da mal kurz Netz.
Ping, 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 ping
hat einen gewissen Charme, ja, so ein bisschen Stapelverarbeitung. Jo, das zur Deutschen Bahn.
Oh.
Hm. Ja. Und nun, werden wir nachhaltig, habe ich gehört.
Das ist nie zu spät dafür.
Nein, selbst wenn es ums Thema Bitcoin-Mining geht, was hier eigentlich so ein bisschen im Ruf steht, energieverschwendend, energiefressend und nicht so ganz grün zu sein.
Das hat mit der Blockchain zu tun, gell?
Das hat mit der Rechenleistung für diese Blockchain zu tun, richtig.
Oh.
Proof of Work und ne, Proof of Work ist da die Thematik. Quasi jeder Client muss immer wieder alles durchrechnen, was sehr viel Strom kostet, was natürlich dann Bitcoins auch nicht wirklich grün und nachhaltig macht. Und da hat sich jetzt eine texanische Firma gedacht, naja, welche Energiequelle können wir denn da anzapfen, die sonst eh nur in die Atmosphäre rausgeht? Und natürlich ist es ein bisschen
bei Texas denke ich an Öl.
Genau, in Texas denkt man an diese lustigen Pumpen, die sich immer so auf und ab bewegen.
Ich habe sogar recht. Ah, okay.
Ja. Ja.
Ich dachte, ich bin jetzt hier wieder vorlaut.
Nein, das ist in der Tat in Texas und sie nutzen quasi das austretende Erdgas, was sonst in weiten Teilen einfach abgefackelt wird oder in die Atmosphäre entlassen wird.
Das sogenannte Ölpups.
Genau, zur Energiegewinnung, um mit dieser gewonnenen Energie dann ihre Bitcoin-Farm zu betreiben. Was eigentlich ganz cool ist, denn dann hat das Erdgas da auch eine Verwendung. Auf der anderen Seite, wenn du weniger Öl fördern würdest, hättest du natürlich auch nicht den Erdgas ausstoßen, dann wäre es noch viel grüner. Ja. Aber so ist es erstmal eine vermeintlich runde Sache. Hm. Ich finde das nicht schlecht.
Ja, keine Meinung dazu. Also ich doch eine Meinung schon. Ich bin diesem ganzen Bitcoin und ein Glück, dass Lukas und Belkan heute nicht da sind, auch NFT-Thema. Also ich gebe dem noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, ob sich das durchsetzt.
Das ist wie mit diesem Internet.
Dieses Internet, ne? Konnte keiner ahnen, dass man mal irgendwie Daten höher als 128K braucht oder so. Mhm. Ja.
Ja. Jawohl.
Ja. Ja, was auch keiner ahnen konnte. Ich war ein bisschen verwirrt, hab dann aber im Nachhinein eine Auflösung bekommen. Es geht um einen Geheimtipp auf der Apple-Website. Einen vermeintlichen.
Hast du ein Easter Egg gefunden?
Na, ja genau, ich hab mal schnell Apple umprogrammiert. Grüße an die Jungs da drüben. Nee, es kam letzte Woche mehrfach die Meldungen raus, dass die auf den Apple Refurbished Store hingewiesen haben. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich fand, dass das eine ziemlich olle Kamelle ist, weil ich habe da schon vor Jahren Hardware bestellt im Apple Refurbished Store. Vielleicht kurz zur Erklärung, Refurbished heißt wieder aufbereitet. Das sind also Geräte, die Aussteller waren oder zurückgeschickt worden sind oder Retourprodukte, die allerdings von Technikern, also nicht irgendwelchen Technikern, sondern dafür qualifizierten, auf Herz und Nieren durchgeprüft, geputzt und wieder aufbereitet worden sind. Gibt im Normalfall auch Garantie auf solche Geräte und die gibt's einfach dann bisschen billiger. Wir haben kürzlich über refurbished.de geredet in diesem Podcast im anderen Zusammenhang. Apple macht das schon relativ lange. Ich will ja nicht sagen, war auf der Homepage versteckt, weil man hat es schon finden können, wenn man gesucht hat. Aber wenn man nicht wusste, dass es da irgendwo eine Refurbished-Ecke gibt, wo man die gleichen Geräte günstiger beziehen kann, dann hat man es eigentlich auch nicht zufällig gefunden. So, letzte Woche kam ganz große Meldung raus hier, blablabla, refurbished so vom Apple. Und ich dachte mir so, was habt denn ihr alle? Die Lösung war, und das war mir nicht so bewusst, da sind jetzt auch iPhones drin seit neuestem.
Ja, ging durch die Presse, dass Apple jetzt selbst refurbished iPhones vermarktet.
Und das war die Lücke, die ich übersehen hatte, weil bisher waren nur Mac und derlei Hardware verfügbar, seit neuestem auch iPhones. Das war also der Newsbringer.
Ja, das ist ja, also wenn ich refurbished iPhone kaufen wollen würde, dann würde ich es gerne direkt von Apple kaufen.
Noch besser als von irgendwelchen zertifizierten Partnern, definitiv. Und was spart man da im Schnitt? 20% würde ich mal sagen, über den Daumen, oder? Wenn überhaupt.
Ja, so auf die Top-Geräte. Ja. Um die 20%, also in der Spitze zwischen 170 und 200 Euro Rabatt quasi oder besseren Preis als aufs neue Gerät. Ich glaube, Apple verbrieft, dass sie auf jeden Fall neue Akkus mit reinpacken.
Richtig, genau.
Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil das ist ja so ein Punkt, der bei den ganzen anderen Refurbished-Anbietern, die ja auch wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind, wo man sich dann nie sicher sein konnte, ist jetzt neuer Akku drin, wie viele Ladezyklen sind da drauf, ist nur das Display getauscht worden, Fragen über Fragen. Da kann man eigentlich guten Gewissens davon und Prinz davon ausgehen, dass Apple zum einen immer einen neuen Akku reingepackt hat vorher und dass zum anderen das Gerät halt auf jeden Fall funktioniert, dass es einfach passt. Also ich finde es nicht schlecht. Ist natürlich schade für viele der Third-Party Refurbished-Anbieter, weil das wird natürlich denen sehr, sehr viel Wasser abgraben.
Ja, wobei glaubst du tatsächlich, dass jetzt das iPhone per se da so einen großen Marktanteil an sich reißen wird? Wie gesagt, ja, auf die restliche Hardware war ja schon verfügbar. Schwierig. Ich habe ja kein Bild dazu.
Die größte, guck mal, die von den Stückzahlen her macht auch da wieder Pareto, 20% der Produkte machen 80% vom Apple-Umsatz aus. Mhm. Was Hardware angeht, und das sind halt die iPhones und die haben die größte Käufergruppe. Ich glaube schon, dass das eine Running Geschichte ist und dass Apple sich da den ganzen Markt zurückholt. Ja.
Wer nicht unbedingt ein iPhone 13 oder 14 braucht, das ist halt das Problem, du kannst nicht wie im normalen Store reingehen und mit einer konkreten Modellauswahl deine Forderungen stellen, sondern du musst ein bisschen schauen, was ist gerade da. Du kannst also nicht sagen, ich will jetzt auf jeden Fall das iPhone 12 in Altrosa mit der goldenen Borte. Das kannst du dir im Originalstore zusammenstellen. Im Refurbished musst du halt auf gut Glück im Zweifel das nehmen, was dort gerade im Angebot ist.
Was auf der Tageskarte steht.
Ja, genau. Aber ansonsten Refurbished, wir sprachen bereits drüber, coole Sache.
Ja, aber ob ich jetzt 1.000 Euro ausgebe für neu oder 800 Euro für Refurbished mit neuem Akku.
Und Garantie.
Ist ja schon, die Garantie. Und von Apple, also ich glaube, das sind schon alles Punkte, die für sich sprechen da.
Mhm. Definitiv.
Ja, hat für ein bisschen Aufsehen geregt. Und last but not least nochmal ein Verbrauchertipp an alle Väter oder Eltern da draußen. Wenn ihr feststellt, dass euer Kind zu viel und zu oft abends, nachts am Handy hängt.
Ach, bitte, meine doch nicht.
Seht bitte davon ab, einen Mobilfunkjammer einzusetzen. Was ist ein Mobilfunkjammer? Es ist ein kleines technisches Gerät, ein Kästchen, was quasi die Mobilfunkfrequenzen überlagert und somit können die im Umkreis befindlichen Mobilfunkgeräte eben nicht mehr zu dem Provider connecten und sind somit erstmal tot.
Ist effektiv, aber
ich würde sagen, es ist sehr effizient und tötet halt nicht nur die Telefone deiner Kinder erstmal, sondern auch also im Umkreis von 100 Meter wahrscheinlich, inklusive Nachbarschaftsgeräten und so weiter. Und genau dieses ist einem französischen Vater zum Verhängnis geworden, denn der Vater war etwas entzürnt über die Nutzung seiner Kinder, wie seine Kinder quasi den Social Media während der Pandemie verfallen sind und wie hart sie da reingesuchtet haben und hat sich dann im Internet mal schlau gemacht und hat dafür gut befunden, einen Störsender sich zuzulegen, was ja erstmal von der Theorie hier jetzt nicht das Dümmste ist, aber dann irgendwie doch. Denn ne, vielleicht ist dann einfach das Gerät wegnehmen sinnvoller, als einen ganzen Ortsteil lahm zu legen, denn der Jammer war vielleicht ein bisschen leistungsstärker als gedacht und hat dann mehr als nur die eine Familie lahmgelegt. Das hat der Provider dann nicht so ganz so knorke gefunden und jetzt drum dem Vater dann ein bisschen Geld strafen, weil natürlich darf man solch einen Jammer nicht verwenden, denn es ist europäisch gesehen nicht zugelassen, solche Störsender zu betreiben.
Golem spricht sogar von Haftstrafen in dem Artikel.
Ja, das ist ein harter Eingriff in die Infrastruktur. Das ist Betreiben eines nicht genehmigten Senders quasi.
Ja, und jetzt lassen wir irgendeinen Notruf dessen wegen nicht durchgehen, dann hast du dann also richtig
die Kacke am Dampfen.
Problem am Schuh.
Mhm. Ja, also
Aber so als lustige Geschichte.
Also schöne.
Legt das ganze Dorf lahm.
Guck mal jetzt alles ab. Die Leute reden wieder miteinander, sie haben keinen Mobilfunk mehr.
Oh Mann, ja. Und die Internet Consumption ist schon, ja.
Ja. Ja. Da können wir 10 Sonderfolgen Standalone drüber machen, glaube ich, über das Thema.
Ja.
Aber nein, werden wir nicht tun. Keine Angst, ja. Keine Panik da draußen, machen wir nicht. Ja, und jetzt nochmal zu deinem schon vorankündigten nochmaligen Aufruf.
Nochmal Haikus. Schickt uns Haikus. Was ist, wollen wir kurz nochmal erzählen, was ist ein Haiku? Ein Haiku ist eigentlich ein Dreizeiler, der nach einem festen Silbenmuster aufgebaut ist. Und es gibt eigentlich nur ganz wenige Regeln. Die erste Zeile hat 5 Silben. Nein, halt. Die erste hat 7. Die zweite hat 5. Und die dritte hat 7 Silben. Und es muss sich nicht reimen, was da drin steht. Es kommt einfach nur auf das Versmaß an. Ja, 7 Silben, 5 Silben, 7 Silben, insgesamt 17. Und dann ist das Haiku fertig. Wollen wir ein Thema? Nein, dieses Mal.
19, Carsten, 19. 2 mal 7 ist 14 plus 5 ist 19.
Ich bild mir ein, ich hätte heute irgendwo 17 gelesen. Aber du hast irgendwie schon recht auch.
Also wenn
7 und 7 sind 14 und 5 sind 19. Oh, macht.
Ja. Ich kann dir auch nochmal kurz meine X-Lizenz rein, dann kannst du es nochmal ausrechnen.
Nee.
Lass mal. Heute kein Excel mehr.
Kein Excel, keine Themenvorgaben. Wir sind auf Haikus. Wir mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwie ein Thema für uns, unser nächstes Haiku in der nächsten Folge. Noch habe ich keine Idee. Aber ihr da draußen.
Nee, wir schauen mal, was passiert.
Macht euch die Gedanken. Woche. Macht Spaß. Dauert nicht lange.
Ja. Gibt auch ganz tolle Haiku-Tutorials auf YouTube.
Ja. Schaut's euch mal an. Aber die besten hört ihr natürlich. Wie immer hier bei uns. Gelbfunk. Heiko, ich danke dir für deine Zeit.
Carsten, es war mir wie immer ein Fest gewesen und ich sage gute Nacht.
A bientôt. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt, Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs, und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.